das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Gazastreifen ist nach Monaten des Krieges fast völlig zerstört. Nach Ansicht von US-Präsident Trump könne er aber, Zitat, zur Riviera des Nahen Ostens werden. Das verkündete Trump gestern Abend nach einem Treffen mit Israels Premier Netanyahu. Demnach soll das Gebiet in den Besitz der USA übergehen. Die Palästinenser sollen umgesiedelt werden. Netanyahu sprach von einer so wörtlich frischen Idee. Aber es überwiegt massive Kritik. Bundesaußenministerin Baerbock nannte den Vorschlag inakzeptabel und völkerrechtswidrig. Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien lehnen die Umsiedlung klar ab. Wenn es nach Trump geht, sollen sie die Menschen aus dem Gazastreifen aufnehmen.
Der Gazastreifen liegt zwischen Israel und dem Mittelmeer an der Grenze zu Ägypten. Er ist etwa 10 Kilometer breit und 40 Kilometer lang und besteht in dieser Form seit 1949, dem Ende des ersten arabisch-israelischen Krieges. Die Kontrolle über das Gebiet wechselt über die Jahrzehnte. Zunächst verwaltet Ägypten den Küstenstreifen, doch 1967 wird er im Sechstagekrieg von Israel besetzt. 1994 geht die Verwaltung größtenteils an die Palästinenser über. 2005 zieht Israel seine Truppen ab, 2 Jahre später ergreift die militant-islamistische Hamas die Macht. Der Gazastreifen gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Erde. Bereits in den 90er Jahren begann Israel damit, das Gebiet mit einem Sperrzaun abzuriegeln. Es gibt 3 Grenzübergänge, 2 nach Israel und einen nach Ägypten.
Diese Drohnenbilder zeigen Nordgaza vor und nach dem Krieg. Das Ausmaß der Zerstörung durch israelische Luftangriffe und Bodeneinsätze ist massiv. Ein Loch der Hölle nennt US-Präsident Trump das und schockiert mit folgender Botschaft. Die mehr als 2 Millionen Bewohner von Gaza sollen dauerhaft umgesiedelt werden in Nachbarländer. Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden ihn entwickeln. Wir werden ihn besitzen und verantwortlich sein für die Entschärfung aller Waffen. In Gaza werde die Riviera des Nahen Ostens entstehen. Wie Trump das alles umsetzen will, lässt er offen. Bei der ultrarechten israelischen Regierung stoßen seine Äußerungen zur Vertreibung der Palästinenser aus Gaza auf Applaus. Ich denke, das könnte die Geschichte verändern und es lohnt sich, diesen Weg wirklich zu verfolgen. Gaza in dieser Form ist ein gescheitertes Experiment. Deshalb brauchen wir eine andere Lösung. Das versucht US-Präsident Trump. Wir geben unseren Segen dafür. Laut Völkerrecht ist Zwangsumsiedlung verboten. Im Gazastreifen kehren seit Beginn der Waffenruhe viele Menschen in ihre zerstörten Häuser zurück. Für Trump und die USA hat dieser Mann aus Khan Yunis folgende Botschaft. Ihr habt Israel dabei unterstützt, das alles zu zerstören. Deshalb müsst ihr helfen, es wieder aufzubauen, während wir auf unserem Land sind. Ihr könnt nicht sagen, wir müssen hier weg, damit ihr aufbauen könnt. Sie werden sich aus ihrer Heimat nicht vertreiben lassen. Das machen die Menschen in Gaza immer wieder deutlich. In Israel hatten viele Angehörige der Verschleppten gehofft, dass Trump mehr Druck ausübt auf Netanyahu, damit die Waffenruhe verlängert wird und weitere Geiseln freikommen. Doch das war kaum Thema in Washington. Viele hier befürchten, dass das Schicksal der Geiseln in den Hintergrund gerät.
Da fragen wir nach in Kairo bei Vera Rudolph. Wie genau reagiert die arabische Welt denn auf Trumps Gaza-Vorstoß?
Also in der arabischen Welt formt sich ganz klar eine Mauer gegen diesen Vorschlag. Man ist sich einig, das bedeutet nichts anderes als eine Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das wäre eben zum einen völkerrechtswidrig und zum anderen ist damit eben das Ziel einer Aussicht auf einen eigenen palästinensischen Staat wäre damit begraben. Das akzeptiert man nicht, das akzeptiert auch Saudi-Arabien nicht, hat es heute in seinem Statement klar gemacht. Und auch seine diplomatische Annäherung an Israel eben an eine Zwei-Staaten-Lösung geknüpft. Und auch der ägyptische Außenminister hat in seinem Statement betont, man habe eine klare Vision für den Wiederaufbau im Gazastreifen. Man wolle die palästinensische Autonomiebehörde an der Verwaltung des Gazastreifens auch beteiligen und eben die 22 Mitglieder der Arabischen Liga hier mit Sitz in Kairo lehnen ganz klar diesen Vorschlag kategorisch ab.
Vielen Dank, Vera Rudolph. Und damit weiter nach Washington zu Gudrun Engel. Der Widerstand ist also enorm. Wie will Trump seine Pläne denn umsetzen?
Also wie genau Donald Trump die Übernahme des Gazastreifens durch die USA umsetzen will, das hat er offen gelassen. Seine Sprecherin hat aber in einem Briefing gerade noch mal mehrfach betont, dass es nicht darum gehe, Militär einzusetzen oder Gewalt anzuwenden. Donald Trump geht schlicht und ergreifend davon aus, dass der völlig zerstörte Gazastreifen, ein Höllenloch, wie er es nennt, ohne Versorgung von Strom, Wasser oder Energie, nicht geeignet ist, dass man dorthin zurückkehrt und dass die Palästinenser deshalb freiwillig gehen werden. Er hat heute Morgen bereits mit dem ägyptischen Präsidenten gesprochen, hat Gespräche mit weiteren Verbündeten in der Region angekündigt und nochmal gesagt, er geht sehr stark davon aus, dass er sie alle davon überzeugen wird, die Palästinenser aufzunehmen und auch für deren Unterkunft zu sorgen und zu bezahlen.
Dankeschön, Gudrun Engel nach Washington. Mit Blick auf die gesteckten Klimaziele werden in Deutschland noch immer zu viele Verbrennerautos zugelassen. Zwar gäbe es Fortschritte, aber der Expertenrat der Bundesregierung kommt zu dem Schluss, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes ohne zusätzliche Maßnahmen derzeit nicht erreichbar sind. Besonders schlecht schneiden einem Gutachten zufolge die Bereiche Gebäude und Verkehr ab.
Seit gut 3 Jahren wird hier kräftig gebaggert. Jahrzehntelang wurde dieses Heizkraftwerk im Osten von Berlin mit schmutziger Kohle betrieben. Doch nun wird die Anlage komplett umgestellt auf klimafreundlichere Technologien. In ganz Deutschland geht es spürbar voran beim Klimaschutz. Trotzdem mahnt der Expertenrat für Klimafragen zu mehr Tempo.
In der Perspektive Richtung 2030 sehen wir eben, dass es noch nicht reicht, mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, die Klimaziele zu erreichen.
Insgesamt geht der CO2-Ausstoß in Deutschland zwar deutlich zurück, doch das reicht wahrscheinlich nicht, um die ehrgeizigen Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Probleme sehen die Experten vor allem im Verkehrsbereich. Hier wurde viel zu wenig getan, räumt nun auch die Bundesregierung ein.
Das ist ja auch quasi Ziel gewesen, sich da nicht drum zu kümmern, der FDP-Beteiligung in der Ampelkoalition. In den anderen Bereichen reichen die Maßnahmen.
Für einen positiven Effekt beim Klimaschutz sorgt auch ein ungewollter Faktor. Der Rückgang der Emissionen ist auch Folge der schlechten Wirtschaftslage.
In der Wirtschaft gibt es einen Rückgang nur durch Schrumpfung. Wir brauchen aber nachhaltiges Wachstum.
Ein weiterer Kritikpunkt der Experten: Von Förderprogrammen, zum Beispiel für E-Autos oder Wärmepumpen, haben vor allem Besserverdienende profitiert.
Insgesamt stellen die Klimaexperten der Regierung ein eher mäßiges Zeugnis aus. Große Konsequenzen hat das aber nicht. Die Handlungsempfehlungen des Gremiums sind nämlich nicht bindend. Und im aktuellen Wahlkampf spielt das Klima ohnehin kaum eine Rolle.
Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten Deutschlands immer schwerer zu finden. Laut einer Studie fehlen rund 550.000 Wohnungen, vor allem Sozialwohnungen, die auch Menschen mit geringerem Einkommen bezahlen können. Das Bündnis Soziales Wohnen, dem unter anderem der Deutsche Mieterbund und Verbände der Bauindustrie angehören, fordert deshalb, die Baukosten deutlich zu senken. Zum Beispiel mit der sogenannten Modulbauweise, bei der vorgefertigte Elemente verbaut werden.
Das Bad ist fertig. Genauer, das Bad wurde schon fertig geliefert. Inklusive Waschbecken, Heizkörper, Handtuchhalter. Alles in einer Fabrik vorproduziert. Auf der Baustelle müssen die einzelnen Bauteile nur noch zusammengesetzt werden. Fliesenleger, Klempner und Maler kommen hier nicht mehr zum Einsatz. Alles schon erledigt. Das spart Kosten und Zeit.
Die Zeit auf der Baustelle, das Zusammenmontieren, das ist, ich sag mal, doppelt so schnell in der Regel wie ein konventioneller Bau, wo Sie Stein auf Stein bauen und eine Decke als Halbfertigteil bauen und dann noch mit sehr viel Beton auf der Baustelle arbeiten.
Um Kosten zu senken und schnell zu bauen, setzen inzwischen viele Wohnungsbaugesellschaften auf modulares Bauen. Nur ist das nicht überall möglich. Um kostengünstiger Wohnraum zu schaffen, brauche es auch niedrigere Standards, fordert die Gewerkschaft BAU.
Wir produzieren momentan ohne Grundstückskosten für 4.000 Euro den Quadratmeter Wohnraum. Nach unseren Vorschlägen, das eine leichte Absenkung vorsieht, also nicht immer Dreifachverglasung, nicht immer ein Tiefgaragenstellplatz dabei und, kommen wir auf rund 2.900 Euro.
So ließe sich die Fördersumme für eine Sozialwohnung reduzieren und es könnten für das gleiche Geld mehr gebaut werden. Insgesamt, so das Bündnis Soziales Wohnen, müsste die kommende Bundesregierung 11 Milliarden Euro für den Wohnungsbau einplanen. So könnten jährlich 100.000 neue Sozialwohnungen entstehen.
175 Jahre lang wurden in Görlitz Züge und Straßenbahnwaggons produziert. Heute hat das deutsch-französische Rüstungsunternehmen KNDS das Werk von Alstom-Konzern übernommen. Ab dem kommenden Jahr will der neue Eigner Bauteile für Panzer produzieren. Bis zu 575 der 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Bundeskanzler Scholz unterstrich die Bedeutung der neuen Produktion für die Verteidigung. Etwa 100 Menschen demonstrierten vor dem Werk gegen die Pläne. Eine Flut von Paketen mit Billigprodukten, vor allem aus China, erreicht täglich Europa. Das hohe Paketaufkommen überlastet die Zollämter, so die Europäische Union. Die Kommission plant strengere Regeln für Schnäppchen von Anbietern wie Temu oder Shein. So soll es eine Bearbeitungsgebühr geben. Zudem müssten die Online-Händler künftig europäische Qualitätsstandards sicherstellen.
Das ist viel zu wackelig. Also für die Kraft, die in diesem Gerät steckt, das ist nix.
Produkte des chinesischen Billighändlers Temu auf dem Prüfstand. Ergebnis: fast kein Produkt ist sicher genug für den europäischen Markt. Ähnlich andere Tests von Verbraucherschützern bei solchen Online-Marktplätzen.
Die Ergebnisse sind erschreckend. Wir finden sehr viel Spielzeug mit giftigen Chemikalien und Kosmetika, aber auch Elektroprodukte, die Feuer verursachen können zu Hause, Rauchmelder, die keinen Rauch melden.
Gegen den Händler Shein startet die EU-Kommission jetzt eine Untersuchung. Wird beispielsweise entschlossen genug gegen illegale Produkte vorgegangen? Außerdem stellt sie umfangreiche Pläne gegen die Billigware vor, unter anderem, wie sich Behörden untereinander besser austauschen können. Wir haben die Pflicht, sicherzustellen, dass die Produkte, die auf unseren Markt kommen, vor allem sicher sind und dass Händler die Rechte europäischer Verbraucher respektieren. Milliarden Lieferungen jedes Jahr. Kontrollen sind nur stichprobenartig möglich. Für den Zoll viel Arbeit und hohe Kosten. Eine neue Bearbeitungsgebühr könnte das ausgleichen. Und noch sind Lieferungen bis 150 Euro zollfrei. Das soll sich ändern. Sehr oft teilen die Anbieter die Lieferungen künstlich auf mehrere Pakete auf, um so unter der Zollgrenze von 150 Euro zu bleiben. Der Zollreform müssen EU-Parlament und Mitgliedstaaten noch zustimmen. In einem Jahr will die Kommission grundsätzlich bewerten, ob der Kampf gegen gefährliche Billigprodukte vorankommt.
Am Tag nach dem tödlichen Angriff im schwedischen Örebro ist das Motiv des Täters weiter unklar. Lediglich einen Terrorakt schließen die Ermittler aus. Unter den 11 Toten am Tatort habe man auch den mutmaßlichen Angreifer gefunden. Das ganze Land stehe unter Schock, sagte König Karl Gustav in Örebro. Ein Mann hatte gestern in einem Bildungszentrum 10 Menschen erschossen und dann mutmaßlich auch sich selbst. Vor gut 10 Jahren, im Juni 2014, rief die IS-Terrormiliz in Teilen Syriens und des Iraks ihr Kalifat aus. Gebiete, in denen sich bedeutsame kulturelle Stätten befinden. Viele davon wurden von den Islamisten in den folgenden Jahren systematisch zerstört. Auch in der irakischen Millionenstadt Mosul. Erst nach der Vertreibung des IS im Juli 2017 konnten dort Restaurierungsarbeiten beginnen, die jetzt offiziell abgeschlossen sind.
Die Nuri-Moschee in Mosul, bekannt für ihre grüne Kuppel und ihr leicht gekrümmtes Minarett. 45 Meter hoch ragt es nun wieder in den Himmel, wieder aufgebaut nach Jahren des Krieges. Die größte Schwierigkeit war, Sprengstoffüberreste im Bauschutt zu entfernen, hinterlassen von den Terroristen. Gemeint der sogenannte Islamische Staat. 2014 rief IS-Anführer al-Baghdadi in der Nuri-Moschee das Kalifat aus. Jahre später sprengten wohl seine Kämpfer als Eingeständnis ihrer Niederlage im Krieg die Moschee in die Luft. Die grüne Kuppel war 2017 noch zu erkennen, das Minarett fast komplett zerstört. Mit einem Mix aus alten und neuen Steinen gelingt der Wiederaufbau mit Hilfe der UNESCO. 140 Millionen Euro fließen in die Restaurierung mehrerer historischer Stätten. Die syrisch-katholische Al-Tahira-Kirche steht wieder so, wie sie früher aussah. Es fühlt sich an, als würde die Identität dieser Stadt zurückkehren.
coming back.
Die Hoffnung, dass geflohene Christen und Muslime nun nach Mosul zurückkehren. Die grüne Kuppel der Nuri-Moschee hat wieder ein festes Fundament, symbolträchtig für den Wiederaufbau des Irak.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. Februar.
Der Hochdruckeinfluss schwächt sich kurzzeitig ab und macht Platz für ein Tief, das von Nordosten heranzieht. Heute Nacht fällt vor allem von Nordbaden bis zum Bayerischen Wald etwas Sprühregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr. Morgen bleibt es meist dicht bewölkt, in der Mitte und im Süden mit etwas Regen oder Schnee. Teilweise längeren Sonnenschein gibt es im Nordwesten, später auch im Nordosten freundlicher. In der Nacht Tiefstwerte von +3 bis -6 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen 0 Grad im Erzgebirge und 8 Grad im Emsland. Am Freitag geht es mit vielen Wolken weiter, gebietsweise kann es etwas schneien oder regnen. Am Wochenende nach Osten und Süden hin wieder häufiger Sonnenschein, sonst zum Teil dichtere Wolken. Am Sonntag im Westen etwas Schnee oder Regen.
Die Tagesthemen mit Helge Fuest melden sich um 21.35 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Leverkusen gegen Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.